ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Ich begrüße ganz herzlich Markus C. Müller, Tech-Unternehmer und Sterbebegleiter. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Erstmal vorab, für was steht das C in Markus C. Müller?
Ganz langweilig für Christian, aber wenn Sie Markus Müller heißen und Sie das googeln zum Beispiel, dann finden Sie Hunderttausende von Treffern und mit dem C erlange ich so ein bisschen Individualität zurück. Und wenn ich möchte, dass ich gefunden werde, dann füge ich das C hinzu.
Okay. Und wieso, das wäre die zweite Frage, heißt das Buch, dass Sie über Ihren Werdegang und Ihre Erkenntnisse, die Sie aus Ihrer Arbeit als Sterbebegleiter geschrieben haben, im Angesicht des Lebens und nicht im Angesicht des Todes? Das hätte doch näher gelegen, oder?
Ja, meine Erfahrung ist, dass mit Sterbenden, dass oft Sterbende am Lebensende Dinge bereuen. Die gucken auf ihr Leben zurück, die ändern sich auch oft. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Guido Westerwelle, der ja auch dann durch seine Diagnose ein ganz anderer Mensch geworden ist. Der Spiegel hat mal in einem Interview gesagt, der hat sich radikal geändert danach. Und das ist meine Erfahrung, dass Menschen im Angesicht des Todes oft dann erkennen, was ist ihnen wirklich wichtig im Leben, um was geht es tatsächlich. Und meine These oder meine Inspiration soll sein, diesen Schritt könnte man schon tun im Angesicht des Lebens. Also nicht erst warten, bis man so eine Diagnose bekommt, sondern schon vorher sein Leben so einstellen, so ändern, wie es einem gefällt und mit den Dingen, die einem wichtig sind.
So wie Sie es getan haben auch. Haben Sie heute schon bei irgendetwas, was Sie erlebt oder gesehen haben, gedacht, ach, wie schön ist es, leben zu dürfen?
Das tue ich eigentlich fast jeden Tag, ehrlich gesagt. Also zum einen ist es natürlich so, wenn man wöchentlich zu Sterbenden nach Hause geht, wird man immer wieder daran erinnert, wie gut es einem eigentlich geht, weil die Menschen natürlich oft dann in kritischen Situationen sind, die können oft nicht mehr laufen, die können manchmal nicht mehr sprechen. Gerade wenn sie im Endstadium Demenz sind beispielsweise, dann können sie fast nicht mehr kommunizieren, zumindest nicht auf die Art, wie wir jetzt kommunizieren miteinander. Und da kommt dann schon viel Dankbarkeit auf, dass ich so ein Leben leben darf, wie ich es tue und dass ich so viel tun kann auch noch. Und wie gesagt, das Wichtige für mich ist immer die Zeit, die ich noch habe, wo ja keiner von uns weiß, wie viel Zeit es denn noch ist, die sinnvoll zu nutzen. Und was dann sinnvoll ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Gab es denn mal Zeiten in Ihrem Leben, wo Sie bestimmte Dinge, die Sie heute sehr zu schätzen wissen, nicht mehr zu schätzen gewusst haben?
Ganz bestimmt. Also als ich damals in der Top-Manager-Position war, das war 2014 und quasi 250 Flüge im Jahr hatte durch
die Welt.
Sie waren
Europachef von BlackBerry.
Genau, richtig. Ich bin quasi durch Europa gechattet. In den meisten Fällen war jeden Tag in einer anderen Stadt. Und da waren ganz viele Dinge, die keinen Platz mehr haben, keine Zeit mehr haben, die aber mir trotzdem wichtig waren unter sozusagen der Oberfläche. Und das zerreißt einen dann irgendwann. Das war für mich ja dann am Schluss auch der Grund, einen radikalen Schritt zu wagen.
Es gab in dieser Zeit eine Situation, da hat Ihr Chauffeur vergessen, Ihnen die Autotür aufzuhalten. Und da haben Sie gemerkt, dass Sie sich darüber ärgern. Und das hat Ihnen sehr zu denken gegeben. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, die in solchen Top-Positionen sind, wo sowas ganz selbstverständlich ist, dass sie immer hofiert werden, dass sie sich über Kleinigkeiten ärgern. Sie hatten ja immerhin noch die Sensibilität. Können Sie sich erklären, woher Sie die noch hatten? Also zu merken, boah, das Verhalten ist jetzt nicht normal, was ich an den Tag lege?
Also für mich ist Reflexion, sich selbst zu reflektieren, eigentlich eine der wichtigsten Eigenschaften von uns Menschen generell, aber insbesondere von Führungskräften. Und insofern habe ich immer versucht, mir die so gut es ging zu erhalten. Trotzdem merke ich, dass Macht tatsächlich eine Droge ist. Und das macht auch sowas, ich habe gesagt, das ist wie ein Honig, der immer Tropfen für Tropfen auf die Zunge tröpfelt. Und irgendwann merkt man, das ist ein Geschmack, der einem schmeckt. Und dann will man mehr davon. Und da muss man aus meiner Sicht eben reflektieren, muss das erkennen und muss dann gegensteuern als reflektierter Mensch und als reflektierte Führungskraft.
Sie waren damals für 4.000 Mitarbeiter verantwortlich. Wie hat man sich Ihr Leben vorzustellen? Sie haben gesagt, wie viel? 150 Flüge im Jahr?
250.
Also tatsächlich im Schnitt. Okay.
Jeden Tag einen. Also ich hatte mein Büro in London damals, da hatten wir unser Headquarter. Wir hatten in jeder großen europäischen Stadt eine Niederlassung. Wir haben 2014 damals extrem bei BlackBerry Menschen abgebaut. Wir haben unsere Mannschaft ungefähr halbiert in dem einen Jahr. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass da überall Feuer zu löschen waren, weil natürlich die Umsätze sind weggebrochen damals. Apple kam mit dem iPhone, was natürlich extrem BlackBerry geschadet hat damals. Und dann müssen Sie Feuer löschen. Und das habe ich quasi getan, jeden Tag, meistens in einer anderen Stadt. Und das zehrt unglaublich auch, hat an mir unglaublich gezehrt, weil ich ein Mensch bin, der sehr ehrgeizig ist und der Dinge auch lösen möchte und der Probleme lösen möchte. Und ich habe gemerkt, ich kann diese Probleme nicht lösen. Ich kann versuchen, sie abzudämpfen, aber ich werde sie nicht lösen können. Und es war für mich auch wichtig, dann einen Schritt zurückzugehen. Also als Unternehmer ist man jemand, der voll, der all in ist quasi. Der ist, mein Unternehmen ist mein Baby sozusagen. Als Führungskraft, als Manager in einem großen Unternehmen, glaube ich, ist es auch wichtig, einen Schritt zumindest zurückzugehen und nicht jedes Problem, das das Unternehmen hat, zum eigenen zu machen und seine Existenz an dieses Thema zu hängen, sondern eben einen gesunden Abstand zu haben. Und ich glaube, wo dieser Abstand ist, das ist eine ganz spannende Frage, die ist es für jeden unterschiedlich. Wenn man zu weit weg ist, dann ist es einem egal, das ist auch nicht gut. Wenn man zu nah dran ist, dann stirbt und lebt man mit dem Unternehmen und das kann es ja auch nicht sein.
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie es kam, dass Sie Europachef von BlackBerry wurden und damit in eine Lebenssituation kam, von der Sie letztlich gesagt haben, das ist nicht das Leben, das ich führen will. Sie kommen gebürtig aus München, haben Jura studiert, hatten aber eigentlich nie vor, ernsthaft als Anwalt zu arbeiten, sondern hatten tief drinnen immer den Traum, selbst ein Unternehmen zu gründen und selbstständig zu sein. Diese Faszination fürs Unternehmertum und selbstständig sein, woher kommt die?
Ich weiß es gar nicht. Mein Großvater und mein Vater waren beide angestellte Manager und eigentlich war das als Kind auch immer mein Ziel, diesen Menschen nachzueifern und irgendwann mal Vorstand eines Unternehmens zu werden. Und ich hatte meinen Lebenslauf auch während dem Studium eigentlich immer in diese Richtung perfektioniert. Das Lustige ist, diesen Lebenslauf hat nie jemand zu Gesicht bekommen, weil ich dann tatsächlich eher durch einen Zufall eigentlich gemerkt habe, während dem Studium, da habe ich eine Tätigkeit angenommen, die sehr unternehmerisch war, dass ich dieses Thema, dass ich diese Freiheit irgendwie genieße und dass ich dieses Kreieren, etwas Neues schaffen, dass ich das unglaublich spannend finde. Und so habe ich dann durch die Technologiefaszination, die ich entwickelt habe, ich habe diese Vorgänger der Smartphones, die sogenannten Organizer damals, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Palm Handhelds, die fand ich unglaublich toll. Das war so Ende der 90er Jahre damals. Und aus dieser Faszination heraus habe ich dann ein Unternehmen gegründet und die Unternehmerlaufbahn sozusagen gestartet.
Das war die Ubitex GmbH. Sind wahnsinnig erfolgreich damit geworden und die wurde eben 2011 an BlackBerry verkauft zusammen mit Ihnen.
Genau, so bin ich sozusagen zu diesem großen Unternehmen gekommen und ich musste dann auch mindestens 2 Jahre bleiben. Das ist so üblich, wenn man ein Startup verkauft an eine große Firma, dann muss der Gründer eine bestimmte Zeit bleiben. Das macht ja auch Sinn, weil ich natürlich die Abläufe bei uns gut kannte, die Menschen kannte und die Technologie gut kannte. Und nach 2 Jahren wollte ich eigentlich gehen damals und dann hat man mir aber angeboten, ob ich nicht Deutschland-Geschäftsführer werden möchte für BlackBerry. Und Deutschland war damals, waren das 400, 500 Leute. Und einer der wichtigsten Märkte in Europa. Und nachdem ich noch nie in einem großen Unternehmen und in einem Konzern gearbeitet hatte und ich Dinge gerne das erste Mal tue, also gerne neue Dinge erlebe, habe ich damals mich überreden lassen, diesen Job anzunehmen. Und nach einem Jahr, als ich eigentlich wieder gehen wollte, hat man mir dann Europa angeboten.
Als Sie letztlich ganz gekündigt haben, haben Sie Ihnen dann einen Vorstandsposten sogar angeboten.
So ist es. Damals hat man mir sogar angeboten, mir meinen eigenen Vorstandsposten zu kreieren, mein Ressort, mein eigenes Ressort mir zu kreieren mit dem, was mir Spaß macht. Aber an dem Punkt war ich dann schon so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall gehen.
Jetzt war Ihnen ja selber klar, dass Sie ein Leben führen, das von außen betrachtet extrem erstrebenswert ist. Sie haben viel Geld verdient, Sie hatten einen Chauffeur, Sie haben nur in den besten Hotels übernachtet, konnten sich alles Mögliche leisten. Hatten Sie fast ein schlechtes Gewissen dabei, wenn Sie in sich reingehört haben und gemerkt haben, boah, ich bin nicht richtig glücklich?
Also die erste Zeit macht es ja auch unglaublich viel Spaß. Man erlebt die Dinge das erste Mal, man ist das erste Mal in einem Luxushotel, man fliegt das erste Mal vielleicht in einem Privatjet. Das sind Dinge, die am Anfang unglaublich viel Spaß machen. Irgendwann, glaube ich, kommt dann dieses Gefühl einer inneren Leere, wenn man reflektiert ist, wenn man das spürt. Manche betäuben das auch, um das nicht zu spüren. Ich habe das damals gespürt und immer stärker gespürt, weil man natürlich, wenn man so ein Leben hat, im Zweifel 98% seiner Zeit für dieses Thema opfert. Das heißt, es bleibt keine Zeit, kein Platz mehr für andere Dinge im Leben. Und die Dinge, die einem sonst noch wichtig sind, die fallen komplett hinten runter. Und diese Zerrissenheit, die ich da gespürt habe, die ist immer stärker geworden. Und irgendwann war sie für mich dann so stark, dass ich sie nicht mehr aushalten konnte und dann diesen Schritt gehen musste, diese Kündigung einzureichen.
Da gab es aber einen Schlüsselmoment. Sie haben in einer Flughafenbuchhandlung gestanden und ein Buch gesehen, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das ist das Buch einer Krankenschwester, die Interviews mit über 1000 Sterbenden geführt hat. Und Sie haben nur das Inhaltsverzeichnis sich angeguckt und wussten, so kann ich nicht mehr weitermachen. Was bitte stand in diesem Inhaltsverzeichnis drin?
Also die Bronnie Ware, die dieses Buch geschrieben hat, die hat eben über 1000 Menschen interviewt und hat danach so eine Top-5-Liste von den Dingen, die Menschen am meisten bereuen, kreiert. Und diese Top-5-Punkte, die sind jeweils die Überschriften der Kapitel, der 5 Kapitel, in denen sie die beschreibt. Und ich kann mich gut erinnern, der Top-1 war damals, ich hätte gerne, also das, was die Menschen bereut haben, ich hätte gerne mein Leben geführt und nicht das, was was andere von mir erwarten. Also wir leben ja oft das Leben, was unsere Eltern erwarten, was unser Umfeld erwartet, was Freunde erwarten. Sie haben es vorher gesagt, die Menschen bewundern so ein Leben ja auch und man bekommt überall Bestätigung von außen und stellt sich vielleicht irgendwann die Frage, wie kann das denn sein? Alle finden das, was ich lebe, toll, aber ich merke irgendwie für mich, mir fehlt was. Ja. Und deswegen hat mich das so ergriffen, dieses Ding, was die Menschen bereuen, weil ich mir dachte, wenn ich so weitermache mit meinem Leben, dann werde ich auf meinem Sterbebett dasselbe bereuen. Und dann kamen noch zwei weitere Sachen dazu. Top 2 war, ich hätte gern den Kontakt zu meinen Freunden und Familie gehalten. Auch das habe ich gemerkt. Ich hatte sehr wenig Kontakt mit Freunden und Familie. Und das dritte war, ich hätte weniger gearbeitet. Und das hat mich natürlich auch erwischt. Und diese drei Sachen, als ich die gelesen habe, dachte ich mir, ich weiß jetzt schon, ich werde diese Dinge auch bereuen, wenn ich so weitermache auf meinem Sterbebett und deswegen musste ich handeln.
Wir beamen uns nochmal zurück in die Flughafenbuchhandlung, in der Sie standen, das Buch 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, in der Hand. Sie haben dann etwas gemacht, was ich wirklich unglaublich finde. Sie haben am nächsten Tag gekündigt. Wie hat Ihr Umfeld reagiert?
Also in derselben Nacht sogar noch. Ich habe auf dem Flug, den ich dann angetreten bin, die Kündigung geschrieben und sie noch in der Nacht an meinen Chef geschickt. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis das öffentlich geworden ist. Mein Umfeld hat sehr unverständig reagiert. Die Einzige, die mich unterstützt hat damals, war meine Mutter, die gesagt hat, richtig so, kümmere dich um dich. Der Rest hat es nicht verstanden, muss man sagen.
Trotzdem sagen Sie ja auch, es war auch nicht mutig, was ich gemacht habe. Warum nicht?
Na gut, ich hatte durch den Verkauf meiner Firma ja an BlackBerry sozusagen finanzielles Backup. Insofern war es nicht mutig, jetzt finanziell sich in diese Unbekannte zu stürzen, in das, was da kommt, weil ich eben mich finanzieren konnte. Das war der Punkt, wo ich sagte, das ist nicht mutig gewesen. Mutig insofern vielleicht, als man natürlich dann erstmal vermeintlich viel verliert, wenn man diesen Job kündigt, nämlich das Ansehen und die Reputation und die Annehmlichkeiten, die dieser Job mit sich bringt. Aber die waren mir nie so wirklich wichtig.
Es gab aber auch einen Kollegen, der auch gut verdient hat bei BlackBerry und gesagt hat, oh, ich würde am liebsten auch kündigen. Ich kann aber nicht. Wie hat er das begründet?
Genau, der sagte damals, das war einer der wenigen, der gesagt hat, er würde das auch gern tun und vielleicht auch ehrlich war. Er hat gesagt, er hat so hohe Fixkosten im Laufe der Zeit sich angesammelt, dass er eben dieses Gehalt braucht mit der Familie, mit seinen, weiß nicht wie viele Häusern und seinen Yachten und seinen Autos. Und klar, wenn man sich dieses Eigentum anhäuft, dann ist man weniger frei. Und dann, ich habe zu ihm auch gesagt, das ist ja nicht Gott gegeben. Du kannst ja jederzeit dein Haus verkaufen, du kannst deine Yachten verkaufen, du kannst deine Fixkosten runterfahren. Aber das möchten die Menschen dann oft nicht, weil sie Angst haben vor dem, was dann kommt. Das ist erstmal was Unbekanntes und alles Unbekannte macht uns Menschen erstmal Angst.
Jetzt ist es aber natürlich so, der Kollege war ja auch in einer privilegierten Situation. Klar, der hätte Haus und Yacht und was weiß ich verkaufen können und trotzdem noch gut leben. Aber es gibt ja einfach auch Leute, die gar nichts besitzen und Job machen müssen, auch wenn sie nicht mögen. Einfach, weil sie das Geld brauchen und sonst nicht über die Runden kommen. Würden Sie diesen Leuten auch noch sagen, wie Sie in Ihrem Buch ja schreiben, letztlich hat jeder die Wahl?
Also ich glaube schon, dass wir alle die Wahl haben, solange wir gesund sind quasi und in der Lage sind, die Dinge zu machen, die wir gerne machen wollen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, sich selbst die Frage zu stellen, was macht mir Spaß, was finde ich sinnvoll, was ist mir wichtig im Leben. Ich glaube, diesen ersten Schritt, den tun viele Menschen schon gar nicht, weil wenn ich den ehrlich beantworte, dann muss ich vielleicht Dinge in meinem Leben ändern, wo manche Menschen nicht bereit sind oder eben Angst vor dieser Veränderung haben. Aber ich glaube, am Ende des Tages gibt es doch für fast jeden Menschen einen Job oder eine Tätigkeit, die ihm Spaß macht, die er als sinnvoll oder sie als sinnvoll erachtet. Und ich glaube, die zu finden, darum geht es im Leben.
Und man muss ja auch vielleicht nicht direkt kündigen, wie Sie es getan haben.
Genau, das sage ich auch Menschen immer. Natürlich geht es nicht darum, immer diesen krassen Schnitt zu machen. Ich wusste ja auch nicht, was danach kommt. Ich hatte ja keinen Plan B sozusagen. Sondern es geht manchmal vielleicht auch darum, nicht den nächsten Karriereschritt zu gehen und bewusst zu sagen, mir ist meine Familie wichtig und jetzt gibt es die Möglichkeit, als Teamleiter beispielsweise aufzusteigen und dann habe ich noch weniger Zeit. Und diesen Karriereschritt, auf den verzichte ich bewusst, weil ich sage, ich möchte mir eben die Zeit erhalten für andere Dinge, die mir auch wichtig sind im Leben.
Aber oftmals trauen sich Menschen ja auch nicht, etwas zu verändern, selbst wenn sie in der aktuellen Lebenssituation nicht glücklich sind, weil sie eben Angst haben, loszulassen oder davor, dass vielleicht alles noch schlimmer wird. Ja? Deshalb halten auch Menschen in unglücklichen Ehen zum Beispiel fest. Kann man dieses Loslassen irgendwie trainieren?
Ich glaube nicht, dass man es trainieren kann. Ich denke, was man braucht dafür, ist einfach den Mut, das zu tun, das auszuprobieren. Natürlich ist es so, dass in meiner Erfahrung es so ist, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und man merkt, dass es danach besser wird, dann hilft die Erfahrung dabei, das künftig eben wieder zu tun. Wenn man die Erfahrung noch nie gemacht hat, dann muss man sich wahrscheinlich einmal darauf einlassen, einmal diesen Mut haben, ins kalte Wasser springen sozusagen und dann das Vertrauen haben. Ich glaube, Vertrauen ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, die es braucht, um eine Veränderung anzustoßen.
Ja, und vielleicht auch die Erkenntnis, wir haben nur dieses eine Leben, ne?
Wer weiß, ob wir nur dieses eine Leben haben, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dieses Leben, irgendwie was wir haben, das wir geschenkt bekommen haben, auch sinnvoll zu verwenden.
Sie haben sich mit Ihrer Kündigung bei BlackBerry für die Freiheit entschieden, gegen das Geld und hatten erstmal gar keine Vorstellung davon, wie es weitergehen sollte. Was haben Sie in den ersten Wochen nach der Kündigung gemacht?
Ich bin tatsächlich am Abend, als ich freigestellt worden bin, noch nach Thailand geflogen, habe dort einen Freund besucht und war tatsächlich 6 Wochen lang, glaube ich, in der Hängematte, habe dort gelesen und habe meinen Adrenalinspiegel erstmal versucht, auf ein gesundes Maß zu bringen wieder. Weil wenn man in so einem Top-Job ist, dann ist man quasi ja nur am Rödeln, nur am Machen und dann ist dieser Adrenalinspiegel ungesund hoch. Und nach diesen 6 Wochen bin ich weitergereist, bin dann nach Chile zu meinem Bruder, der dort eine Hotelanlage betreibt, bin dann weiter nach Südafrika, habe dann eine Freundin besucht und irgendwann tatsächlich, ich erinnere mich gut, in Südafrika war ich in einem tollen Airbnb mit Blick aufs Meer und bin dann im Bett gelegen und auf einmal habe ich dann so diesen Flash bekommen und mir gedacht, was mache ich eigentlich jetzt? Ich bin jetzt 42 Jahre alt, mein Leben noch vor mir sozusagen, hoffentlich noch möglichst lange und ich wusste ja nicht, ich hatte ja keinen Plan, wohin. Und mir war auch klar, jetzt mein Leben lang nur reisen ist nicht keine Sinnerfüllung und da hat mich tatsächlich eine tiefe Angst gepackt, diese Leere sozusagen, diese Frage, was tue ich jetzt?
Sie waren ja auch allein, hatten keine Partnerin damals, ne? Also
genau.
Ja. Ein Gefühl von Haltlosigkeit.
Ja, Haltlosigkeit und auch diese Ziellosigkeit vor allem. Ich hatte in meinem Leben einfach immer Ziele. Also als Schüler das Abitur zu machen, dann das Studium abzuschließen, erfolgreich dann die Firma erfolgreich aufzubauen, sie zu verkaufen bei BlackBerry. Und auf einmal war ich quasi ohne Ziel. Und diese Ziellosigkeit, die Macht, hat mir damals unglaublich Angst gemacht, weil ich einfach nicht wusste, wohin.
Wie sind Sie damit umgegangen, mit dieser Angst?
Also ich habe tatsächlich spannenderweise ein paar Wochen später bei einer Veranstaltung einen Mann getroffen, der mir eine ähnliche Geschichte erzählt hat, der auch gesagt hat, er hat gerade seinen Job gekündigt und hat gerade irgendwie so diese Ziellosigkeit. Und es war spannend, weil ich, während ich diesem Menschen geantwortet habe und dem habe ich einfach aus dem Bauch heraus geantwortet, gemerkt habe, ich beantworte gerade meine eigene Frage zu dieser Thematik, weil ich habe zu ihm damals gesagt, ist es nicht vielleicht auch spannend, wenn man ein Ziel hat, dann ist man ja sehr zielgerichtet und hat einen Korridor quasi oder auch Scheuklappen. Und sieht nur das, was vor einem ist, und um eben dieses Ziel zu erreichen. Und ich habe gesagt, es könnte doch auch mal spannend sein, diese Scheuklappen zu öffnen, den Blick zu öffnen quasi und mal zu gucken, was links und rechts des Weges denn noch so sein könnte. Und man davon vielleicht auch angezogen wird von diesen Themen. Und dadurch vielleicht auch Themen zu entdecken, die man sonst nie gesehen hätte, wenn man diese Zielrichtung gehabt hätte. Und genauso ist es mir dann ja mit der Sterbebegleitung gegangen.
Sie haben einen Artikel gelesen, ne, am Strand von einem Sterbebegleiter. Und was hat er mit Ihnen gemacht, der Artikel? Was hat er ausgelöst?
Also erstmal hätte ich diesen Artikel wahrscheinlich nie gelesen mit diesem Fokus, den ich vorher angesprochen habe. Und der hat mich unglaublich emotional gepackt. Ich habe damals tatsächlich nach diesem Lesen des Artikels eine Stunde Rotz und Wasser geheult und wusste gar nicht, was los ist, weil ich in dem Moment niemanden hatte, der gerade im Sterben lag oder auch kurz vorher niemand in der Familie gestorben war. Und trotzdem habe ich gemerkt, dieses Thema rührt was bei mir an, emotionell. Und deswegen habe ich gesagt, muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen und damit tiefer beschäftigen.
Sie sind dann nach München zurück, haben eine Ausbildung zum Sterbebegleiter beim Münchner Hospizdienst Dasein e.V. absolviert, da sind Sie heute im Vorstand. Was lernt man in so einer Ausbildung?
Das ist spannend, weil man die Ausbildung zweigeteilt hat. Die ersten 3 Monate geht es nur um die eigene Beschäftigung mit dem Sterben und dem Tod. Also die Frage, wie stehe ich dazu, wo ist mein spirituelles Fundament und wie gehe ich mit der eigenen Endlichkeit auch um. Und diesen ersten Teil, diese ersten 3 Monate, das ist ein Wochenende pro Monat und noch 2 Abende, die empfehle ich eigentlich jedem Menschen, weil ich glaube, diese Beschäftigung mit der Endlichkeit, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, hat einige Vorteile fürs eigene Leben. Und nach diesen 3 Monaten entscheidet man dann, ob man weitermacht. Die Hälfte hört übrigens auf, weil sie merken, sie sind noch nicht stabil genug. Es ist wichtig, als Sterbebegleiter so ein Fundament zu haben, weil ich sonst meine Ängste in die Begleitung mit reinbringe, was eher kontraproduktiv ist. Und der zweite Teil der Ausbildung dauert 7 Monate und da lernt man in Gesprächssituationen, wie man Menschen begleitet, die im Sterben liegen.
Der erste Mensch, den Sie begleitet haben als Sterbebegleiter, war eine 95-jährige Frau, dement. Wie haben Sie diese Sterbebegleitung erlebt?
Also ich war damals im Praktikum und wir haben 6 Monate Praktikum gemacht während der Ausbildung und das war die erste Person, mit der ich Kontakt hatte und ich bin dann im Pflegeheim tatsächlich von der Pflegeleitung der Person vorgestellt worden. Die hat dann das Zimmer wieder verlassen und das Erste, was die Person mir entgegengeschleudert hat, muss man fast sagen, war: Bitte töten Sie mich, bitte erschießen Sie mich. Gott. Und das hat sie, glaube ich, 10-mal wiederholt. In ihrer Demenz war es natürlich auch nicht möglich, mit ihr zu kommunizieren. Ich war dann völlig geschockt und habe gesagt, ich kann ich natürlich nicht und das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Aber da hat sich sozusagen so die Verzweiflung gezeigt, dieser Frau, die wollte einfach sterben. Die hatte niemanden mehr, die hatte keine Verwandten. Ihr Mann war gestorben, ihre Tochter war sogar schon gestorben. Und sie ist nicht besucht worden von niemandem und hat dort einfach auf den Tod gewartet in dem Pflegeheim.
Das ist natürlich auch fürchterlich. Erleben Sie das öfters, dass Menschen, die schwer krank sind, sich den Tod herbeisehen?
Also eigentlich erlebe ich meistens eher das Gegenteil. Mich wundert es oft, dass Menschen, die in Situationen sind, die ich nicht als lebenswert empfinde, also wenn jemand nicht mehr laufen kann, nicht mehr sprechen kann, über eine Demenz beispielsweise nicht mehr kommunizieren kann oder nicht mehr normal kommunizieren kann, dass diese Menschen dann oft trotzdem noch zu verstehen geben, sie würden gerne noch ein bisschen leben. Wo ich sagen würde, ich möchte eigentlich würde in der Situation so schnell wie möglich den Ausgang finden wollen. Aber man kann sich da nicht reinversetzen in die Situation. Ich glaube, wenn man dann in der Situation ist, könnte man vielleicht auch nochmal anders entscheiden.
Erleben Sie es auch, dass Menschen selbst auf dem Sterbebett noch den Tod verdrängen?
Ja, ich habe tatsächlich mir, als ich in diese Sterbebegleitertätigkeit gegangen bin, erhofft, dass ich mit diesen Menschen, die ich begleite, dann eben viel über die Frage sprechen kann, Sterbebegleitung, was passiert da? Und habe festgestellt, diese Menschen sind oft nicht bereit, darüber zu sprechen.
Ja, vielleicht machen die sich genügend Gedanken drüber und wollen dann, wenn sie mal Besuch haben, auch über was anderes reden. Ne?
Auch das ist vorstellbar. Trotzdem kann ich mich erinnern an eine Frau in der Schweiz, die ich begleitet habe, die mir damals gesagt hat, sie fühlt sich wohler, wenn sie darüber nicht spricht. Sie merkt, dass das Sprechen darüber ihr nicht gut tut, weil dann Ängste hochkommen in ihr, die, mit denen sie nicht umgehen kann. Und deswegen möchte sie es bewusst verdrängen. Das hat sie auch so gesagt.
Gibt es denn irgendeinen Menschen, den Sie erlebt haben in diesem Sterbeprozess, der Sie besonders beeindruckt hat?
Also wie gesagt, ich glaube, beeindruckt hat mich insbesondere die Tatsache, dass Menschen dann doch noch Lebenswillen haben in der Situation, wo jeder gesunde Mensch erstmal sagen würde, das Leben ist doch nicht lebenswert. Deswegen glaube ich, hat das Leben an sich, hat glaube ich, einen starken Wert. Und ich glaube, wir Menschen sind halt auch so gepolt, dass wir überleben wollen. Unser System will überleben. Und ich glaube, da einen Punkt zu finden, wo man dann loslassen kann, bewusst loslassen kann und sagen kann, und so, und jetzt kann ich in Frieden gehen und lass quasi alles zurück, was mir bisher wichtig war, ist, glaube ich, ein großer Schritt.
Was ist denn für Sie persönlich die größte Herausforderung in dieser Sterbebegleitung?
Die größte Herausforderung, die war für mich zu Beginn die Tatsache, dass es für dieses Thema keine Lösung gibt. Als Unternehmer ist man gewohnt, es gibt eine Herausforderung, ein Problem, man findet verschiedene Lösungswege, probiert die vielleicht sogar der Reihe nach durch und dann geht man einen dieser Wege. Und bei der Sterbebegleitung durfte ich lernen, dass es eben für diesen Tod keine Lösung gibt und dass es auch nicht darum geht, eine Lösung zu finden, sondern dass es bei der Begleitung eigentlich um Präsenz geht, dass es um das Dasein geht. Deswegen finde ich den Namen unseres Vereins auch so schön. Der heißt nämlich Dasein e.V. Und dieses Dasein an sich, das hat eine Qualität. Und das war mir als Unternehmer, der ja ständig Dinge tut, um Dinge zu schaffen, völlig neu.
Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin jetzt sagt, ach Mensch, super, was der Herr Müller macht. Sie betonen in Ihrem Buch aber immer wieder, dass es überhaupt nichts mit Altruismus zu tun hat oder Aufopferung. Wieso ist Ihnen das so wichtig hervorzuheben?
Also ich glaube tatsächlich, wenn man die Motivation eines jeden Menschen bis zum Schluss durchdekliniert, ist am Schluss immer ein Egoismus dahinter. Ich glaube auch Mutter Teresa hat am Schluss sich gut gefühlt mit dem, was sie getan hat und das ist auch völlig okay. Ich glaube, es muss auch ein beidseitiger Austausch von Energien sein. Wenn ich nur gebe, dann kann ich das nicht lange tun, weil ich keine Energie mehr habe dann irgendwann. Das heißt, es muss in beide Richtungen fließen und mir gibt die Sterbebegleitung unglaublich viel. Ich glaube, die Beschäftigung mit der Endlichkeit gibt allen Menschen übrigens, deswegen empfehle ich das auch jedem, würde jedem Menschen unglaublich viel fürs Leben geben. Und deswegen ist es ein Geben und Nehmen in dieser Situation. Und das ist ganz wunderbar.
Das bestätigen übrigens 2 Hörer, die uns per Mail ins Studio geschrieben haben. Anja aus Montabaur sagt, sie findet das super spannend. Und Joachim Beitz aus Mainz-Gonsenheim, der arbeitet ebenfalls als ehrenamtlicher Sterbebegleiter, nachdem er Manager war, und sagt, er bekommt mehr zurück, als er gegeben hat, auch Dagmar sagt, ich bin ehrenamtliche Sterbebegleiterin und fühle mich dadurch mehr als bereichert. Lassen Sie uns noch mal weiter darüber reden, wie die Konfrontation mit dem Sterben Ihr Leben verändert hat. Sie schlagen in Ihrem Buch eine spannende Übung vor, die wir alle machen können. Vielleicht erklären Sie die mal kurz.
Genau, bei der Übung geht es darum, dass man sich gedanklich auf sein Sterbebett prognostiziert, sozusagen, hoffentlich in vielen, vielen Jahren für die meisten von uns, und sich dann überlegt, wenn ich jetzt auf meinem Sterbebett liege und mich auch da mal reinfühle in dieses Gefühl und dann auf mein Leben zurückgucke, was hätte denn in meinem Leben eine Rolle spielen müssen, damit ich dann in dem Moment in Ruhe sterben kann, in Frieden loslassen kann und eben diesen nächsten Schritt gehen kann. Und ich glaube, diese Situation, diese Vorstellung hat einen großen Vorteil, dass wir in so einer Situation, wo wir wissen, es gibt keine Zukunft mehr, es gibt keinen Morgen mehr, dass da viele Erwartungen um uns herum wegfallen. Also die Erwartungen, die vielleicht die Eltern an uns haben oder das Umfeld, die Gesellschaft an uns hat, die fallen da weg. Und vielleicht schafft man es dann ehrlich gegenüber sich selber zu sein und die Antworten eben zu finden, was ist mir wirklich wichtig im Leben.
Was kam denn bei Ihnen raus, als Sie die Übung gemacht haben?
Also zuerst kam tatsächlich so, das war mein Kopf, glaube ich, eher kamen so Sachen wie zum Beispiel, ich hätte gerne ein Haus am Meer, würde gerne aufs Wasser gucken von meinem Bett aus, das habe ich mir immer gewünscht, und habe aber dann relativ schnell mich erinnert an Erfahrungen in meinem Leben, die ich das Golden Gate Syndrom genannt habe. Das ist die Idee, dass man ein Ziel vor Augen hat. Und man denkt, wenn man durch dieses Ziel durchgeht, danach ist alles gut. Also wenn man dieses Haus am Meer hat, dann zieht man da ein und dann ist man glücklich bis zum Lebensende. Und meine Erfahrung ist eben die, dass das nicht so ist, sondern dass man dann zwar schon oft kurzfristig ein Hoch hat, ein Dopaminhoch hat, sich gut fühlt und dann aber nach oft wenigen Monaten schon wieder auf dem gleichen Glücklichkeitslevel, Zufriedenheitslevel wie davor ist. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wenn es Ziele nicht sind, was könnte es denn dann sein? Und habe dann für mich Qualitäten gefunden oder Qualitäten definiert, also Dinge, mit denen ich mich im Leben beschäftigen möchte, die aber kein Ziel haben, keinen Endpunkt haben, sondern die ich bis zu meinem Tod machen kann, wie zum Beispiel die Beschäftigung mit der Endlichkeit als Hospizhelfer und mit dem Tod.
Und was noch? Was kam bei Ihnen noch raus an Qualitäten?
Also man muss dazu sagen, dieser Prozess war ein langer Prozess. Der hat fast ein Jahr gedauert, bis ich zu den 5 Qualitäten gekommen bin, die ich dann in dem Buch auch aufgeschrieben habe. Eine weitere Qualität, die mir wichtig war, mir zu erhalten, ist Neugier und Offenheit. Weil ich oft ältere Menschen erlebt habe, die in ihren hohen Jahren eben dann oft sehr eingefahren und sehr festgefahren in ihren Meinungen und Ideen sind. Und ich festgestellt habe, Menschen, die noch flexibler sind im Alter und geistig fitter sind im Alter, denen geht es oft besser. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir im Alter eben immer mehr Routinen einfahren und immer mehr die gleichen Dinge tun. Und dann kommen natürlich auch im Gehirn keine neuen Verknüpfungen mehr zustande. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich reise, dass ich durch das Reisen und durch das Kennenlernen neuer Kulturen, neuer Länder mir diese Neugier und diese kindliche Schau auf die Welt vielleicht auch noch ein bisschen besser erhalten kann.
Spannend finde ich ja, in der Zeit als Topmanager, da sind Sie ja nur in 5-Sterne-Hotels abgestiegen. Wie reisen Sie heute?
Heute reise ich tatsächlich manchmal sogar sehr unterschiedlich. Also ich habe beispielsweise mal die Küste in Südafrika abgefahren. Das sind, glaube ich, mehrere tausend Kilometer. Ich habe 5 Wochen da Zeit gehabt und habe dann tatsächlich immer abwechselnd in einem Backpacker übernachtet und in einem 5-Sterne-Hotel. Für mich sind diese Mittelhotels, also mit so 3 Sternen, ist für mich einfach langweilig. Das ist sozusagen das Normale. Und deswegen die Gegensätze, die ziehen mich an. Und in den Backpackers hatte ich immer eine tolle Zeit und in den 5-Sterne-Hotels konnte ich dann ein bisschen entspannen.
Ein Wert, eine Qualität, die Sie rausgearbeitet haben, die für ihn wichtig war, ist das Thema Gemeinschaft. Mhm. Ja? Das geht den meisten von uns so, glaube ich. Einsamkeit macht letztlich krank. Was meinen Sie ganz konkret damit, in Gemeinschaft leben, dass Sie eine Partnerin haben oder?
Nee, sondern ein bisschen mehr. Also ich glaube, für mich hat Gemeinschaft 2 Aspekte. Das eine ist der Aspekt des sozialen Kontaktes mit Menschen. Insbesondere, Sie haben es vorher gesagt, als ich da eben unterwegs war als BlackBerry-Europa-Chef, fühlen Sie sehr einsam. Natürlich haben Sie Kontakt mit Menschen, aber Sie fühlen sich trotzdem einsam, weil Sie eigentlich keine sozialen, tiefergehenden Kontakte haben und Sie auch keine Zeit haben, die zu leben. Und für die nehme ich mir jetzt bewusst Zeit, mit Freunden eben Interaktion zu haben und mit Freunden Dinge zu erleben und unternehmen. Das zweite ist, geht für mich noch ein bisschen weiter, das ist eher so ein bisschen visionär, dass ich glaube, dass wenn immer mehr Menschen in Gemeinschaften leben, also es gibt heute über 1000 Gemeinschaften in Europa, das sind Orte, wo Menschen mit 50, 100 Leuten an einem Platz leben und gemeinsam irgendwas umsetzen, also gemeinsam arbeiten und gemeinsam leben. Und ich glaube, dass wenn mehrere Generationen in so einer Gemeinschaft leben, also von Kindern bis zu den Senioren, die vielleicht auch schon pflegebedürftig sind, dass sie sich gegenseitig unglaublich bereichern können. Und ich denke auch, dass es eine natürlichere Lebensform ist, als wenn wir als Paarbeziehungen in einzelnen Wohnungen in Großstädten leben. Ich glaube, wir Menschen sind Rudeltiere und diese Gemeinschaft, die tut uns gut und die brauchen wir.
Also das ist was, was Sie für später sich durchaus noch vorstellen können.
Ja.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Gemeinschaft wichtig ist und dass Einsamkeit Menschen nicht gut tut. Viele Sterbende sind einsam, da sind Sie da, aber Sie sind ja auch in Kontakt zu pflegenden Angehörigen. Wie groß ist die Einsamkeit der pflegenden Angehörigen, die Sie oft erleben?
Also das Schwierigste, glaube ich, für pflegende Angehörige ist die Überforderung mit der Gesamtsituation, weil unglaublich viele Dinge auf einmal auf jemanden hereinbrechen, der in eine Pflegesituation kommt, und oft passiert das über Nacht. Also bei einem Demenzkranken ist es ein langsamer, gradueller Prozess, aber bei einem Schlaganfall beispielsweise bin ich von heute auf morgen auf einmal pflegender Angehöriger und muss mit ganz vielen Dingen umgehen und brauche ganz viele Informationen, und die kommen oft zufällig, viel zu spät. Wir wissen, dass fast 50% aller pflegenden Angehörigen während der Pflegereise, die übrigens über 6 Jahre dauert im Schnitt, psychische Probleme bekommen, also in einen Burnout laufen oder eine Depression haben, weil sie von dieser Überforderung ebenso überlastet sind. Und deswegen braucht es da dringend Lösungen, diesen Menschen unter die Arme zu greifen.
Sie hatten das Gefühl, da muss man was tun. Ein Bekannter von Ihnen dachte genau dasselbe. Und weil Sie nun mal eine Art Unternehmergen in sich tragen, haben Sie zusammen ein Start-up gegründet und eine Pflege-App entwickelt. Wurden damit auch im letzten Jahr mit dem Bayerischen Digitalpreis ausgezeichnet. Nui Care heißt die. Was kann die alles?
Ja, die kann ganz viel. Wir dachten, als wir begonnen haben übrigens zuerst, dass wir ein so Killer-Feature finden müssen. Also ein Feature, was quasi allen hilft und was alle unterstützt. Und wir haben festgestellt, Pflege ist ein deutlich komplexeres Thema, sodass eine einfache Lösung da nicht unterstützen kann. Und unsere App hat inzwischen über 16 individuelle Funktionen. Und die Kombination dieser verschiedenen Funktionen, das ist das, was unsere Nutzer uns als Killer-Feature sozusagen widerspiegeln. Die App ist aufgeteilt in 3 Bereiche. Sie hilft auf der einen Seite dabei, sich zu organisieren rund um den Pflegefall. Man kann Menschen einladen in die App, also Nachbarn oder Familie, und kann sich abstimmen, wer übernimmt welche Aufgaben, wer übernimmt welche Termine. Das zweite große ist die Information. Also wir haben einen Ratgeber mit über 150 Kapiteln zu allen pflegerelevanten Themen, weil die Menschen sind ja oft oder eigentlich fast immer Laien in diesem Bereich. Das heißt, sie müssen sich einlesen und müssen wissen, wie gehe ich mit einem Schlaganfallpatienten um, der einen gelähmten Arm hat, oder wie gehe ich mit einem Demenzkranken um, der auf einmal aggressiv wird, was tue ich denn da? Und der dritte Bereich, da geht es um administrative Aufgaben. Es gibt sehr viele Töpfe, die man anzapfen kann, also Anträge, die man stellen muss, gegenüber den Krankenkassen, aber auch gegenüber dem Staat. Und da verfallen tatsächlich viele Gelder, weil die Menschen nicht wissen, dass sie diese Ansprüche haben. Und selbst wenn sie es wissen, wissen sie nicht, wie sie die umsetzen können, wie sie die durchsetzen können. Und da helfen wir dabei. Wir informieren die Menschen in ihrer individuellen Situation, welche Ansprüche sie haben, und haben sogar die Anträge teilweise schon digitalisiert, sodass man die in der App direkt stellen kann.
Wahrscheinlich bauen Sie auch darauf, dass KI in künftig noch stärker helfen kann, die auszubauen, oder?
Haben wir schon, genau. Wir haben jetzt seit einem halben Jahr ungefähr einen KI-Chatbot drin, dem man die Situation schildern kann und der einen dann eigentlich an der Hand nimmt und sagt, das sind die nächsten Schritte, und einen durch einen Plan führt sozusagen, was jetzt eben zu tun ist.
Und es gibt Krankenkassen auch inzwischen, die ihre App den Versicherten zur Verfügung stellen.
Genau, die ersten sehr innovativen Krankenkassen tun das. Unser deutsches Gesundheitssystem ist ja nicht bekannt dafür, unglaublich innovativ und schnell zu sein. Deswegen hoffen wir, dass da künftig noch mehr Kassen dazukommen. Aber die ersten 3 Kassen haben sich dafür schon entschieden, und wir sind dabei, möglichst viele weitere Kassen noch davon zu überzeugen.
Mhm. Und wenn man es nicht von der Kasse finanziert bekommt, muss man es im Zweifel selber machen. Kostet wie viel im Monat?
Also aktuell gibt es noch keine Version, die man sich selber kaufen kann. Okay. Wir testen gerade, ob Menschen auch bereit wären, dafür selber Geld auszugeben, und versuchen da gerade so einen Preispunkt zu finden, der gerecht ist und der auch akzeptiert wird. Und wenn wir den gefunden haben, dann werden wir wahrscheinlich auch eine Version rausbringen, die man selber kaufen kann.
Jetzt haben Sie ja selbst 25 Mitarbeiter, die Sie da inzwischen beschäftigen. Ich frage mich immer, wenn man so ein Start-up gründet, da muss man erstmal jede Menge Geld reinstecken. Sie haben Gelder eingesammelt von Investoren, nehme ich mal an.
Auch.
Und eigenes auch noch mit reingepackt. Kann man von sowas leben?
Naja, erstmal finanzieren die Investoren eben dieses Leben sozusagen in Anführungszeichen für diese 25 Mitarbeiter. Wir haben inzwischen viele Millionen schon in die Firma investiert, in der Hoffnung, dass sich diese Firma dann irgendwann trägt. Wir haben uns damals auch bewusst dafür entschieden, keine Stiftung zu gründen für dieses Thema, sondern eben ein Unternehmen, weil wir glauben, dass das Unternehmen langfristig eben ein Produkt anbieten kann am Markt, was auch langfristig verfügbar ist. Dafür muss es sich natürlich tragen und auf diesem Weg befinden wir uns gerade.
Würden Sie denn sagen, nachdem Sie jetzt wieder Arbeitgeber sind von 25 Menschen, nachdem Sie sich mit dem Thema Endlichkeit beschäftigt haben und so viel Erfahrung mit Sterben gemacht haben, dass Ihnen auch als Arbeitgeber jetzt andere Dinge wichtiger sind als früher?
Also zum einen ist ja eine meiner Qualitäten, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben, also was Sinnvolles zu tun im Leben. Man weiß, dass das den Menschen auch hilft, eben zufriedener und glücklicher zu sein. Für mich ist es eben das Unternehmertum, aber grundsätzlich gilt es für jede Arbeit. Ich glaube, man muss Sinn in dem finden, was man tut. Und ich merke eben, dass ich in dem, was ich jetzt tue, tatsächlich deutlich mehr Sinn sehe als das, was ich früher gemacht habe. Deswegen ist die Arbeit in Anführungszeichen für mich eigentlich keine Arbeit, sondern eine Tätigkeit, die mich unglaublich erfüllt und die mich auch inhaltlich treibt. Also es geht jetzt nicht darum, eine erfolgreiche Firma hinzustellen, die viel Geld verdient und wo ich selber noch reicher werde, sondern es geht darum, das Problem zu lösen für die pflegenden Angehörigen. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch als Team umtreibt.
Wo stecken Sie denn heute am meisten Zeit rein? In Ihr Start-up, in Ihre Arbeit als ehrenamtlicher Sterbebegleiter oder in etwas ganz anderes?
Also insgesamt fühlt sich mein Leben sehr ausgeglichen an zwischen diesen verschiedenen Qualitäten, die ich vorher teilweise ja beschrieben habe. Aber natürlich ist es so, dass ein Startup schon viel Zeit braucht und um da ein erfolgreiches Geschäft auf die Beine zu stellen, muss man auch viel Zeit reinstecken. Deswegen würde ich sagen, die meiste Zeit stecke ich sicherlich in Nui, in mein Startup.
Aber von einer ausgeglichenen Work-Life-Balance zu sprechen, wäre ja vermutlich auch nicht der Begriff, den Sie wählen würden, oder?
Genau, mich hat an dem Begriff Work-Life-Balance immer gestört, dass man ja damit assoziiert, es gibt einmal das Leben und einmal die Arbeit. Und natürlich ist es nicht so, wir haben ja nur ein Leben und in diesem Leben spielt Arbeit natürlich eine Rolle. Deswegen spreche ich viel lieber von einer Life-Balance, weil es geht darum, diese verschiedenen Qualitäten, die wir teilweise angesprochen haben, und auch die Arbeit in ein Ganzes zu integrieren und ein möglichst ausgeglichenes Leben zu führen.
Sie haben noch was ganz anderes gemacht. Ich sagte ja, Sie sind im Vorstand dieses Hospizvereins Dasein e.V., bei dem Sie Ihre Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht haben und hatten die Idee, wir arbeiten nicht nur ambulant weiter, sondern wir bauen ein eigenes Hospiz. Wie weit ist dieser Plan gediehen?
Genau, die Idee dahinter war eigentlich, kam aus dem Wunsch heraus, dass wir den Tod und das Sterben wieder mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft stellen. Wir sind ja als Gesellschaft so aufgestellt, dass wir das Sterben oft verdrängen und oft hinter Krankenhaus- und Pflegeheimwände schieben. Und es gibt Menschen, die sind so alt wie ich und haben noch nie in ihrem Leben eine Leiche gesehen. Und ich glaube, dass es alles, was wir nicht kennen, uns auch erstmal noch mehr Angst macht. Und deswegen geht es darum, dass wir dieses Hospiz mitten in München bauen wollen, also mitten in die Stadt setzen wollen, um vielleicht damit auch ein Zeichen zu setzen und auch Menschen zu motivieren, mal in dieses Haus zu kommen. Es ist ein sehr großes Haus, aber es ist nicht nur ein Hospiz beinhaltet, sondern noch viele andere Leistungen unter einem Dach vereint. Alle quasi End-of-Life-Leistungen, wenn man so will, unter einem Dach vereint. Und unten im Erdgeschoss wird ein Café sein mit Ausstellungsflächen, wo wir das Thema Sterben und Tod auch über die verschiedenen Kunstformen thematisieren wollen und eben Menschen einladen wollen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Auch die Architektur dieses Gebäudes wird ein Hingucker sein quasi. Das heißt, wir glauben, dass Menschen auch dadurch vielleicht mal sich auf den Weg machen und dann idealerweise sich diesem Thema Sterben, Tod und Endlichkeit darüber annähern können.
Ab wann soll das stehen?
Na, idealerweise so in 2 bis 3 Jahren. Wir sind gerade im Baugenehmigungsverfahren. Die Stadt möchte das. Die Stadt München ist da ein großer Fan von diesem Projekt. Insofern bin ich mir sicher, dass wir das in den nächsten Jahren umsetzen können.
Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass man sich vorstellen soll, dass man alt und im Sterben ist und fragt, was hätte in meinem Leben passieren müssen, damit ich gut loslassen kann. Ich frage mal umgekehrt. Sie wirken heute so zufrieden im Leben. Gibt es noch etwas, was Sie in 10 Jahren gerne erreichen würden?
Also erstmal ist es natürlich ein Weg. Das heißt, ich bin noch lange nicht angekommen. Ich sage immer, angekommen ist man dann, wenn man stirbt tatsächlich, weil das Leben ist eine Reise und wir entwickeln uns ständig weiter. Ich glaube, eine Vision ist diese Gemeinschaft, von der ich vorher gesprochen habe. Also irgendwann mal einen Ort zu gründen, wo man gemeinsam lebt, aber auch gemeinsam ein Projekt umsetzt. Vielleicht wird das ein Projekt dann nach Nui. Wenn wir Nui erfolgreich umgesetzt haben, dann kommt vielleicht das nächste Projekt. Also diese Vermengung quasi von Leben und Arbeiten eben nochmal stärker zu verzahnen über so eine Gemeinschaft, das könnte ich ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das ist sehr herausfordernd, weil man dann ja auch Menschen in so einer Gemeinschaft hat, die vielleicht bei einem Dinge auch antriggern und die man vielleicht nicht so gerne hat. Aber ich glaube, das ist auch eine unglaubliche Chance, sich eben persönlich zu entwickeln und sich persönlich weiter auf diesem Weg, den wir Leben nennen, auf der Reise zu machen.
Also, ich drücke Ihnen die Daumen, dass dieser Weg erfolgreich ist, dass Sie viele spannende Dinge erleben werden und bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Ich greife mal hier in diese Tasche. Bei den 5 Dingen, die Sterben bereuen, war ja auch der Satz, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Sie tun das, sich Freude gönnen, habe ich gelesen, indem Sie sich zum Beispiel Zeit nehmen für ein Kartenspiel, das Ihnen viel Spaß macht, nämlich Schafkopf. Schafkopf,
genau.
Das ist ein typisch bayerisches Spiel, glaube ich, oder?
Ja, es ist ähnlich wie Skat, aber es ist in Bayern das Schafkopfen, ja.
Wie oft machen Sie das?
Ja, so alle paar Wochen. Ich habe da 2 verschiedene Kreise, mit denen wir uns treffen und dann so alle 3 bis 4 Wochen kopfen wir dann quasi für 3 bis 4 Stunden und das macht unglaublich viel Spaß.
Also ich dachte, wenn Sie gerade mal keine Zeit haben, dann reicht es ja auch manchmal, sich an die schönen Schafkopfstunden zu erinnern, um Vorfreude aufs nächste Spiel zu bekommen. Das können Sie dann machen, indem Sie an sich runterschauen. Ich habe nämlich für Sie Schafkopf-Socken gefunden mit dem Kartenblatt drauf und das mögen Sie immer an die schönen Stunden erinnern.
Super, vielleicht kann ich da die eine oder andere Karte auch verstecken, um sie dann beim Spiel rauszuziehen.
Das habe ich jetzt nicht gehört.
Also, nein.
Viel Freude damit, herzlichen Dank fürs Hiersein und alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.